Eine Viertelstunde, meine sehr verehrten Damen und Herren, oder in weiser Voraussicht von mir schon als Dreiviertelstunde bezeichnet, zu einem neuen klassischen Rollenspiel namens Pathfinder Kingmaker, das am 25. September erschienen ist. Darüber will ich heute sprechen, eine Viertel- oder eine Dreiviertelstunde lang mit André Peschke. Hallo André, alter Pfadfinder.
Hallo Jochen, eine gute Tat jeden Tag, also höre ich mir das mal an, was du zu Pfadfinder, Kingmaker, Königsmacher, Entschuldigung, zu sagen hast.
Ich habe tatsächlich einiges dazu zu sagen, denn es ist vielleicht nicht ein besonders brillantes Spiel, da werden wir gleich dazu kommen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr interessantes Spiel. Es handelt sich nämlich bei Pathfinder Kingmaker um, ich habe es schon angedeutet, ein klassisches Rollenspiel. Und wenn ich klassisches Rollenspiel sage, meine ich das hier in diesem Kontext, wie die alten Infinity Engine Spiele, wie sie auch gerne genannt werden, von den Black Isle Studios, also zum Beispiel die alten Baldur's Gates, die Icewind Dales, Planescape Torment. In dieser Hinsicht mit der isometrischen Ansicht, so kann man sich das vorstellen, so spielt sich Pathfinder Kingmaker auch zu einem erheblichen Teil. Und so kam es auch an die Kickstarter-Finanzierung, die es gab. Denn im Juni 2017 hat der Entwickler, Old Cat Games heißen sie, ist ein kleines Team aus Moskau, hat eine Kickstarter-Kampagne gestartet für dieses Spiel. Sie wollten $500,000. Am Ende kamen knapp $910,000 heraus. Wurde also deutlich überfinanziert, wenngleich es jetzt nicht ganz solche Beträge aufgerufen hat, wie zum Beispiel Pillars of Eternity. Beteiligt daran war, das sollte man an der Stelle vielleicht ganz kurz erwähnen, als Narrative Designer, also nicht als Lead Narrative Designer, sondern als einer der Narrative Designer, Chris Avalon. Den kennt man vielleicht ehemals bei Obsidian gewesen, war zum Beispiel auch beteiligt an Planescape Torment. Der hat einige der Begleiter in diesem Spiel geschrieben. Erschienen ist es dann, wie gesagt, am 25.09. und hat seitdem sehr, sehr viele negative Reviews sich bei Steam eingehandelt. Teilweise die Pressereviews sind recht positiv. Die Steam-Reviews sind derzeit ausgeglichen bei über 4000 Reviews, denn das Spiel kam in einem relativ jämmerlichen Zustand auf den Markt eben im September. Seit Release gab es genau 16 Hotfixes. Dann kam jetzt am 16.11. endlich der große Patch 1.1 und seitdem gab es auch da wieder einen Hotfix und der Patch ist fast 6 GB groß, der Patch 1.1 und enthält über 300 Bugfixes. Also da kann man sich ungefähr vorstellen, etwa einen Monat nach Release, zwei Monate nach Release, in welchem Zustand das trotz von 16 Hotfixes oder mittlerweile 17 Hotfixes bei Release gewesen ist. Das erklärt also teilweise die schlechten Reviews. Ich habe es jetzt erst vor ein paar Tagen angefangen, deswegen auch die Viertel- oder Dreiviertelstunde. Ich habe jetzt etwa 25 Stunden des Spiels gespielt und bin noch im zweiten von 6 Kapiteln und es ist absolut illusorisch, dass dort eine Wertschätzung erscheint innerhalb eines überschaubaren geologischen Zeitraumes. Das ist locker, wenn man es so spielt wie ich, nämlich alle Quests macht und alles macht. Es ist locker ein 100-plus-Stunden-Spiel. Puh, so viel zur Einleitung.
Ja, vielleicht noch als Ergänzung. Das ist auf Steam ja tatsächlich, wie du schon gesagt hast, momentan ausgeglichen bewertet. Das heißt also 66% der Nutzer-Reviews sind nur positiv. Es ist aber insgesamt ein Spiel, wo anscheinend so ein bisschen die Meinungen teilweise weit auseinanderklaffen. Es gibt sowohl in der kritischen Beurteilung einige sehr gute Bewertungen. Ich glaube, die GameStar, zumindest von Metacritic erfassten Seiten, hat mit 86 die höchste Wertung vergeben. Eigentlich sogar eine 89. Das sind 3 Punkte abgezogen wegen Bugs. Und es geht aber dann auch ganz, ganz tief noch in den Keller runter bis zu 55. Und auch die Nutzerwertungen sind hopp oder top. Ne? Also das scheint ein Spiel zu sein, das so ambivalente Gefühle auslöst.
Es polarisiert definitiv. Und das Interessante, insofern wie ich das mittlerweile nach 25 Stunden sagen kann, wobei ich das mit einiger Selbstsicherheit tun kann, ich habe den Eindruck, ich habe wirklich genug Zeit in das Spiel investiert, um zumindest ein vorläufiges Fazit zu ziehen. Und das vorläufige Fazit bei diesem polarisierenden Spiel würde lauten, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Es ist aus meiner Sicht, um Gottes Willen, kein hohes 80er-Spiel. Es ist aber auch keine Katastrophe. Es ist in vielerlei Hinsicht ein sehr solides, manchmal sogar sehr bemerkenswertes, klassisches Rollenspiel für eben genau die Liebhaber dieser klassischen Rollenspiele. Es ist aber auch kein Spiel, das qualitativ an ein Baldur's Gate zum Beispiel, insbesondere an ein Baldur's Gate 2 zum Beispiel herankommt. Wäre das damals erschienen, würde man es wahrscheinlich, hätte man es auch damals wahrscheinlich wie so ein Arcanum oder so als so ein 70er-Spiel abgetan, hätte ihm ein bisschen Unrecht damit getan, aber angesichts der vielen Bugs, die zum Beispiel drin sind oder der anderen Probleme, die das Spiel hat, wenn wir noch drauf zu sprechen kommen, insbesondere die immer noch katastrophalen Ladezeiten, ist es für mich auch definitiv keine Vollpreisempfehlung. Also die Wahrheit, wie immer, in der Mitte.
Okay, dann zäumen wir das Pferd aber doch mal von vorne auf. Ja, du sagst schon, klassisches Rollenspiel, das Wort oder der Begriff Baldur's Gate ist gefallen. Ich nehme an, also ich spiele aus irgendeiner ISO-Perspektive, ich habe eine Party, mit der gehe ich rum, ich erschlage Monster, ich kriege eine Geschichte erzählt, vielleicht gibt es auch noch irgendwelche unterschiedlichen Entscheidungen, die ich treffen kann, die den Handlungsverlauf in irgendeiner Form beeinflussen. Es gibt wahrscheinlich einen halbwegs komplexes Rollenspielsystem dahinter. Ist das so?
Ja, das ist so. Also wie immer in diesen klassischen Rollenspielen hat der liebe Gott, bevor es losgeht, die Charaktererschaffung gesetzt. Hier kann man auch, wie das mittlerweile bei vielen dieser Spielen üblich ist, einen vorgefertigten Helden auswählen. Aber wenn man wirklich so ein bisschen einsteigen möchte, auch in das ganze Regelsystem, wenn man das verstehen möchte, was in den Kämpfen passiert, wird man sich natürlich einen eigenen Charakter erstellen. Dann hat man, ich habe jetzt mal so ein paar Kennziffern mir einfach notiert, es gibt 8 verschiedene Rassen, es gibt 14 Basisklassen, die sich dann je nach Basisklasse wieder in Subklassen teilen. Es gibt 6 Prestigeklassen, die man im weiteren Spielverlauf freischaltet. Es gibt unterschiedliche Attribute, dann gibt es unterschiedliche Skills und so weiter und so fort. Also man muss sich und kann sich das wirklich vorstellen wie ein komplexes Rollenspielsystem, denn darauf basiert es auch. Das Ganze basiert auf einem Pen-and-Paper-Rollenspiel namens Pathfinder, deshalb auch der Titel. Bei dem handelt es sich, wer sich jetzt im Pen-and-Paper-Bereich nicht so sonderlich gut auskennt, um einen Spin-Off von Dungeons & Dragons, wahrscheinlich oder dem bekanntesten und populärsten Spin-Off von Dungeons & Dragons. Das basiert sehr, sehr stark auf der 3,5er-Ausgabe des Dungeons & Dragons-Regelwerkes, die auf so einer Open-License damals vergeben worden ist. Das heißt, die durften sich daran tatsächlich orientieren. Das gibt es als Pen-and-Paper und das ist jetzt anhand der Regelgrundlage ist das tatsächlich hier in dem Spiel auch sehr, sehr nah umgesetzt. Also die Skills sind identisch, wie die Kämpfe ablaufen, das ist relativ identisch. Die Kämpfe, an der Stelle sei es mal ganz kurz gesagt, laufen auch da wie in Baldur's Gate früher in pausierbarer Echtzeit ab, wobei nahezu sämtliche Aktionen tatsächlich im Hintergrund ausgewürfelt werden durch das Spiel. Das klingt jetzt alles sehr, sehr komplex und sehr, sehr kompliziert und bis zu einem gewissen Grad ist es das in diesem Genre inhärent immer. Man muss allerdings sagen, eine gewisse Einarbeitungszeit, insbesondere wenn man sich in dem Pathfinder-Regelwerk nicht auskennt, ist notwendig, auch wenn es sehr, sehr nahe eben aufgrund der Historie an Dungeons & Dragons ist. Wer also schon mal Dungeons & Dragons-Spiele in seinem Leben gespielt hat, der wird sich hier wesentlich schneller zurechtfinden als vielleicht in so einem System wie bei Pillars of Eternity, das komplett neu gebaut wurde. Und die ganze Welt sowie das ganze Regelsystem ist auch zugänglicher als jetzt zum Beispiel bei Pillars of Eternity, wo ich erstmal lernen muss, was machen denn die ganzen Attribute eigentlich? Was machen denn die ganzen Klassen eigentlich? Das hier ist sehr, sehr, in der Hinsicht sehr, sehr traditionell. Man kann sich sehr schnell vorstellen, was mit Stärke gemeint ist, was Konstitution wohl tut. Die tun also sehr intuitiv die Dinge, die man von so einem Rollenspiel gewohnt ist. Wenn man so eine gewisse Grunderfahrung mit dem Genre hat, findet man sich hier also wesentlich schneller zurecht als bei dem ein oder anderen Ableger der letzten Jahre.
Und wenn ich die nicht habe, werde ich denn vernünftig eingeführt?
Nein. Also wenn du die nicht hast, wenn du wirklich keine Berührungspunkte jemals hattest mit dieser Sorte Rollenspiel, dann wäre das jetzt nicht unbedingt das Erste, mit dem du dich vielleicht an die Sache heranwagen solltest. Dann würde ich tatsächlich dazu raten, wer jetzt an der Stelle mal Interesse hat und vielleicht auch mal so ein bisschen die alten Infinity Engine Spiele nachholen will, die ich vorher genannt habe, dann würde ich tatsächlich mit so einer Enhanced Edition von Icewind Dale oder so erstmal anfangen, die mehr auf Kämpfe und mehr auf fluffige Kämpfe ausgelegt ist, als jetzt dieses Monstrum namens Pathfinder Kingmaker, zumal dann später noch ganz eigene Strategiesysteme dazukommen, denn es gibt in diesem Spiel, das ist eins der großen Features, man bekommt dann im zweiten Kapitel bekommt man seine eigene Baronie und die muss man dann wie in einem Aufbaustrategiespiel verwalten. Also das Spiel hat sehr, sehr viele Mechaniken und wenn man mit der grundlegenden Rollenspielmechanik, wenn man sich da schon komplett reinarbeiten muss, ist es wahrscheinlich ein bisschen too much.
Okay, für Fortgeschrittene, halten wir mal fest. Jetzt habe ich also da meinen Spielcharakter erstellt, nehme ich an, und dann? Was ist denn die Prämisse? Wie geht's los?
Es geht los, dass man in einer Art Wettbewerbssituation ist, denn wir stellen fest, und das wird im weiteren Spielverlauf, im weiteren Storyverlauf auch noch prominenter, dass es offensichtlich politische Spannungen in dieser Welt oder in den Nationen gibt, wo wir dort in dieser Pathfinder-Welt unterwegs sind. Und eine der Nationen oder eine der politischen Kräfte, die hat einen Plan geschmiedet. Es gibt nämlich eine Gegend, die heißt The Stolen Lands, also die gestohlenen Lande. Die sind, ja, ist mehr oder weniger eine Gegend, in der es noch kein Gesetz gibt, in der es noch keine politische Macht gibt, mehr oder weniger so eine Art Wildnis, die sozusagen in Anführungszeichen angeführt wird von einem Banditen namens Stag Lord. Und diese politische Kraft, die da so eine Art Wettbewerb startet, sagt mehr oder weniger, hey, wer von euch diesen Stacklord umbringt, ja, dem schenken wir, den machen wir zum Baron dieser Stolen Lands und der hilft uns dann hoffentlich in unserem so ein bisschen Game of Thrones-artigen Kampf gegen die anderen politischen Mächte, die hier stattfinden. Also sozusagen, wenn man dieses Vakuum, das dort herrscht, eben in diesem Abstrich, wenn man das füllt mit jemandem, der vielleicht der ein oder anderen politischen Kraft in diesen Landen gewogen ist, dann wäre das sehr schön. Das ist so ein bisschen die Ausgangslage. Das erste Kapitel verbringt man dann also damit, diesen Staglord, diesen Banditen zu finden und umzubringen. Und ab dem zweiten Kapitel beginnen dann so ein bisschen auch die politischen Ränkeschmiede. Das Ganze hat allerdings auch noch so ein bisschen einen Touch von irgendwelchen alten Bedrohungen, die in diesem Landstrich herrschen. Aber das ist so ein bisschen die Storyprämisse. Nämlich im ersten Kapitel hol dir deine eigene Baronie und ab dem zweiten kommt dann eben der ganze Verwaltungsaspekt noch hinzu. Das ist so ein bisschen die Story und was ebenfalls hinzukommt, im Laufe der ersten beiden Kapitel sammelt man dann die ganzen Gefährten ein, die man im weiteren Spielverlauf dann hat. Es gibt zwar eine Möglichkeit, das sollte ich an dieser Stelle erwähnen, es gibt eine Möglichkeit, sich die komplette Party selbst zu erstellen, wenn man das möchte. Die ist ein bisschen versteckt, beziehungsweise ab einem Punkt im Spiel kommt ein NPC, dem kann man dann bezahlen dafür, dass er einen Abenteurer für einen anheuert. Und dann kann man sozusagen ein zweites Partymitglied, ein drittes, ein viertes und so weiter, wenn man das möchte, selbst erstellen. Ich habe es jetzt die ganze Zeit bis dahin, wo ich es gespielt habe, immer nur mit den vorgefertigten Gruppenmitgliedern, die sich im Laufe der Geschichte anschließen, gespielt, weil ich wissen wollte, wie die sind.
Bin jetzt unsicher, ob ich sagen soll, das klingt einigermaßen faszinierend, insbesondere wenn ich dann hinterher eben noch so ein Metagame mit dieser Verwaltung meiner eigenen Baronie dazu bekomme. Aber andererseits, ehrlich gesagt, klingt es auch erstmal scheiß langweilig. Wie war es denn so im Erleben?
Och, ich habe das wirklich gerne gespielt. Es hat halt bis auf die Momente, wenn es sich selbst im Weg steht und die sind leider Gottes häufiger, als man das möchte. Es klingt mit diesem ganzen Banditenanführer und erstmal musst du den umbringen und so weiter. Das klingt zuerst wirklich ein bisschen langweilig, ist aber ganz nett in Szene gesetzt, weil am Anfang in dieser Wettbewerbssituation das passiert schon relativ früh, dass sozusagen zwei Gruppen gebildet wird und es so den Anschein eines Wettrennens gibt. Auch da zählt so in deinem Questjournal ein Ticker runter. Also in der und der Zeit musst du es dann geschafft haben, mit diesem Staglord fertig zu werden, weil sonst vielleicht die andere Gruppe gewinnen würde. Diese andere Gruppe, die du da am Anfang dabei hast oder gegen die du sozusagen antrittst, die wird von so einem kleinen Gnom angeführt, der dich am Anfang schon relativ früh im Spiel so richtig versucht in die Pfanne zu hauen, wo du dann schon so ein bisschen, oh du kleiner Arsch, du kriegst das nochmal irgendwie ab. Das machen sie relativ clever. Der entwickelt sich dann auch im Zuge des ersten Aktes so ein bisschen zu einem Bösewicht, der auch im zweiten Akt dann noch eine Rolle spielt und hinten heraus, weil der hat dann offensichtlich irgendwelche sinisteren Motive. Das machen sie schon relativ clever, insbesondere beim Story-Einstieg, dass es schon relativ viele Punkte gibt, wo man sagt, ich will noch wissen, wie das weitergeht. Oh, dieser kleine Gnom, der muss mal dringend aufs Maul kriegen. Das machen sie schon ganz cool. Ein bisschen die Luft kommt raus, sobald eben dieser Baronie-Ansatz wirklich dazukommt. Denn das ist ein extrem rudimentäres Aufbaustrategiespiel, wäre schon zu viel gesagt, was du dort machen kannst. Also du kannst tatsächlich Häuser bauen oder unterschiedliche Strukturen aufbauen, zum Beispiel eine Taverne, da steigert sich dann dein Community-Wert und immer wenn sich die Werte steigern durch Gebäude, die du neu zusätzlich gebaut hast, bei einem Shop steigt dann der Economy-Wert und immer wenn die sich gesteigert haben, kannst du irgendwann hingehen, kannst diese Siedlung aufwerten, dann kannst du weitere Siedlungen im Laufe des Spielverlaufes dazu nehmen, du kannst also deine Baronie kann sich vergrößern, aber das alles ist komplett rudimentär und so ähnlich wie bei einem Dragon Age Inquisition kann man sich das vorstellen an diesem Kriegstisch. Es dauert halt immer Echtzeit, beziehungsweise nicht Echtzeit, sondern innerhalb des Spiels dauert es eine gewisse Anzahl von Tagen, bis dann das Ding fertig gebaut ist. Dann musst du wieder in deine Baroniekarte reingucken und einen anderen Bauauftrag geben. Und das ist nicht strategisch anspruchsvoll, das ist nicht komplex. Es ist lediglich ab irgendeinem Punkt, und zwar schon sehr früh im Spiel, sehr nervig, weil du immer durch verschiedene und mehrere relativ lange Ladebildschirme durch musst. Also immer, wenn du mal checken willst, wie läuft es in meiner Baronie, dann musst du erstens gerade auf der Weltkarte in der Nähe deiner Baronie sein, damit du da überhaupt hin kannst, sonst musst du erstmal hinlatschen. Dann kannst du unten so einen Bildschirm anklicken, dann geht die Baroniekarte auf. Das dauert etwa 10 Sekunden, bis der geladen ist. Dann möchtest du in der Siedlung dort was bauen, dann klickst du die Siedlung an, dann dauert es ungefähr 5 Sekunden, bis die Siedlung geladen ist. Dann baust du irgendwas, dann gehst du wieder raus, dann dauert es 5 Sekunden, bis wieder die Baroniekarte geladen ist. Dann gehst du da wieder raus, dauert es wieder 10 Sekunden, bis du wieder auf der Weltkarte angekommen bist. Und das Ganze mit einem System, das es eigentlich von dir möchte, dass du dort sehr regelmäßig vorbeischneist, ist halt aufgrund schon der Ladezeiten einfach nur stinknervig und ein spielerischer Anspruch ist nicht wirklich vorhanden. Außer, das ist einer der großen Kritikpunkte, den viele Spieler hatten, mir ist das bislang noch nicht passiert, aber ich habe jetzt auch explizit drauf geachtet und extra den Schwierigkeitsgrad auf einfach gestellt, wenn die Baronie den Bach runtergeht, ist Game Over. Und das kann dir passieren, sagen zumindest sehr viele Leute und deswegen habe ich da jetzt extrem vorsichtig gespielt. Es kann dir also passieren, dass in Kapitel 5 Game Over ist und du einen sehr, sehr alten Spielstand laden musst, wenn du halt nicht auf deine Baronie aufpasst.
Das klingt ja fein. Kann man den Schwierigkeitsgrad dann nur für diesen Baronie-Modus anpassen?
Ja, das ist wieder löblich. Also du kannst den Schwierigkeitsgrad, was die Kämpfe und so weiter angeht, relativ stufenlos einstellen. Es gibt sehr viele Schwierigkeitsgrad-Einstellungsmöglichkeiten, unter anderem auch einen. Jetzt in dem Patch kam sogar noch ein neuer dazu. Ich glaube, den nennen die Effortless. Also bislang gab es eine automatische Baronie. Das ist mir dann auch wiederum zu langweilig. Ich habe ihn halt auf einfach gestellt. Und jetzt gibt es noch einen neuen Effortless-Modus, der ist sozusagen zwischen automatisch und einfach. Das bedeutet, du kannst dich zwar drum kümmern, aber es kann nichts schief gehen. Und die Tatsache, dass sie so einen Modus einbauen, zeigt auch schon schön, dass das eigentliche System nicht so richtig funktioniert.
Jetzt hast du schon zweimal irgendwelche Zeitverläufe erwähnt in Tagen, aber wie wird das im Spiel umgesetzt? Sind das Runden, die ablaufen und x Runden sind ein Tag? Ist das Echtzeit, 10 Minuten, 5 Minuten?
Echtzeit. Okay. Das ist insbesondere, wenn du dich über die Weltkarte, also es gibt eine stilisierte Weltkarte, die einzelnen Maps, die es dann gibt, also die Städte, die Dungeons und was es nicht noch alles gibt, deine Baronie, wenn du dort hingehst, dann wird halt auch so eine isometrische Ansicht wie in den alten Infinity Engine Spielen umgeschaltet. Auf der Weltkarte bist du auf so einer stilisierten Weltkarte unterwegs, kannst dich dort nicht frei bewegen, sondern anhand von Straßen, die dort entlang führen und die auf so zu so Wegpunkten führen. Von dem Wegpunkt geht's dann wieder ab und du klickst halt quasi den Pfeil an, der in die Richtung geht, wo du marschieren willst und dann läuft in Echtzeit die Zeit weiter und wenn du eine gewisse Weile auch über die Weltkarte marschiert bist, dann sind deine Partymitglieder erschöpft und du musst campieren, was übrigens auch wieder so ein Punkt ist, wo sich das Spiel selbst im Weg steht. Der Camp-Modus, der, wie ich dann festgestellt habe, als mir die Kickstarter-Kampagne angeguckt hat, ein Stretch-Goal war. Das heißt, die Leute haben per Stretch-Goal einen Camping-Modus finanziert, den ich eins der scheußlichsten Features des ganzen Spiels finde, wo man dann sagen musste, mein Gott, wäre das Stretch-Goal nie erreicht worden. Denn wenn deine Leute erschöpft sind und du auf der Weltkarte bist, kannst du auch im Dungeon optionalerweise oder auf anderen Karten machen. Und dann campierst du. Und dann musst du oder kannst du in einem Menü einstellen, wer von denen soll jetzt jagen gehen, weil sie brauchen einen gewissen Proviant. Wenn du den Proviant hast, können sie nicht campieren und können sich die Hitpoints und so weiter nicht regenerieren. Wer von denen soll ein Essen kochen? Denn wenn das Essen kochen gelingt, für alles in diesem Spiel wird gewürfelt, wenn das Essen kochen gelingt, dann bekommst du einen Buff für diesen Tag. Und wer von denen soll Wache stehen? Denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht ganz unerheblich, je nachdem, wo du dich befindest, dass du beim Campieren von Monstern überrascht wirst und dann eben kämpfen musst. Und das Ganze, jedes Mal, wenn deine Leute erschöpft sind, ich habe jetzt wahrscheinlich 50, 60 Mal campiert und nach dem 10. Mal geht einem das so derbe auf die Nüsse, weil es keinerlei spielerischen Mehrwert hat. Das ganze Ding ist, ich bin dann irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, jedes Mal vor dem Campieren schnell speichern, wenn mich irgendwie ein Monster überrascht, weil es ist einfach nur nervig und es bringt mir gerade nichts, jetzt muss ich gegen das Monster kämpfen. Nee, Quickload, nochmal campieren, hoffen, dass kein Monster kommt. Rinse and repeat. Also das ist so ein Feature. Ich sehe, was sie wahrscheinlich versucht haben, mit dem Feature zu machen. So ein bisschen so einen ganz leichten Survival-Ansatz, damit es glaubwürdiger, damit es realistischer wirkt. Das ist einfach nur ein Nerv-Feature.
Okay. Und wenn du jetzt am Anfang sagst, du hast nur eine begrenzte Zeit, um zum Beispiel dieses erste größere Missionsziel zu erreichen mit diesem Banditenanführer, heißt das, ich agiere da tatsächlich unter Zeitdruck? Ich stelle mir vor, dass das der klassische Rollenspieler jetzt nicht unbedingt immer zu schätzen wüsste.
Du agierst unter Zeitdruck, wobei der Zeitdruck hier an dieser Stelle gibt dir das Spiel sehr, sehr viel Zeit. Also das war bis zu einem Punkt, wo ich gesagt habe, ich wüsste gar nicht, was ich in den anderen 40 Tagen oder so, die ich noch übrig hätte, was ich hier noch hätte machen sollen. Ich habe schon echt viel dieser Spielwelt mir auch optionaler Natur noch angeguckt. Hängt wahrscheinlich auch explizit davon ab, wie kompetent du insbesondere am Anfang, der sehr, sehr schwierig ist, die ersten Stufen, deine Charaktere fangen auf Stufe 1 an und wie auch tatsächlich in der Pen-and-Paper-Vorlage, auf Stufe 1 ist es sehr schwierig, irgendein Scheunentor zu treffen mit deinen Leuten. Also du brauchst gerade am Anfang, gerade in den Kämpfen, du brauchst einfach Levelaufstiege mit deinen Leuten, weil die werden spürbar kompetenter. Das ist übrigens eine Sache, die mir sehr gut gefällt an dem ganzen System, ist, dass ich spürbar stärker werde, wirklich richtig spürbar stärker mit jedem Levelaufstieg. Die Levelaufstiege sind also wertig. Das gefällt mir sehr gut, aber am Anfang hast du damit natürlich ein bisschen das Problem, deine Party trifft kein Scheunentor, du gehst sehr häufig ein, wenn du nicht vielleicht schon eine gewisse Vorerfahrung in diesem Genre und mit anderen ähnlichen Spielen hattest, da es sehr nah an AD&D oder an D&D dran war, bin ich relativ schnell reingekommen, nachdem ich ein paar Mal am Anfang richtig auf die Backen gekriegt habe. Erzähle ich jetzt insofern, weil es kann natürlich sein, dass du sehr häufig rastest, weil dir am Anfang auch die Heilzauber einfach fehlen, die Menge an Heilzaubern, um nach jedem Kampf, in dem du Schaden gekriegt hast, deine Gruppe wieder hochzuheilen. Da regeneriert sich die Hitpoints und die Lebensenergie nicht einfach automatisch, sondern die musst du tatsächlich heilen oder eben Rast machen. Und dadurch, dass am Anfang halt Zaubersprüche sehr, sehr begrenzt nur vorhanden sind mit deiner niedrigstufigen Party, wirst du halt vielleicht häufiger rasten. Dann kann es natürlich passieren, dass du auch in Zeitschwulitäten kommst, weil so eine Rast dauert halt mal dann 8 oder 10 oder sowas Stunden. So kann das passieren. Aber am Anfang generell ist der Zeitdruck noch moderat. Der wird im weiteren Spielverlauf aber tatsächlich prominenter. Also das ist ein Spiel, bei dem man damit leben muss, dass man unter Zeitdruck gestellt wird. Was mich ein bisschen ambivalent zurücklässt, denn einerseits mag ich es persönlich gar nicht, in solchen Spielen Zeitdruck zu haben. Andererseits ist der wirklich nett in die Erzählung eingebaut. Also es gibt immer einen wirklich verdammt guten Grund, warum du jetzt gerade unter Zeitdruck stehst. Und der sorgt natürlich auch für ein gewisses Spannungselement. Ja, gehe ich jetzt da drüben noch hin, erkunde ich das noch und nehme sozusagen in Kauf, dass vielleicht mir die Zeit irgendwo abläuft. Und ich weiß nicht, was Schlimmes passiert, wenn mir hier die Zeit abläuft, weil das Spiel halt nicht kommuniziert im Sinne von einem. Dann ist in der Regel auch nicht einfach Game Over, sondern dann passiert halt irgendwas Schlimmes zum Beispiel in deiner Baronie. Deswegen ist es so wieder so eine Abwägungsgeschichte. Das heißt, da bin ich ein bisschen ambivalent.
Okay. Na, es wäre zumindest ja besser gewesen, wenn klarer ist, welche Konsequenzen das hat. Andererseits, naja, vielleicht dem anderen wird es gefallen, dass das auch, im wahren Leben ist es ja auch häufig unvorhersehbar, welche genauen Konsequenzen irgendwo eintreten.
Ja, du hast zum Beispiel relativ früh, es gibt halt so einen Fall, da sagt dir das Spiel oder sagen dir welche deiner Berater, kurz nachdem du deine Baronie hast, hier in der Nähe in irgendeinem Gebiet, da passiert irgendwas Komisches, irgendwas mit einem alten Fluch, das könnte uns sehr gefährlich werden. Und dann sagt deine Spielfigur noch sowas wie ein, ja, dann lass uns hingehen und es uns angucken. Und dann sagt der, nee, im Moment passiert da gerade nichts. Da sammelt sich so eine Kraft. Also es wird wahrscheinlich etwa einen Monat dauern. Dann ist das so weit, dass wir dort mal gucken sollten, was dort abgeht. Und so kommuniziert dir so das Spiel. Du hast jetzt einen Monat Zeit, ja, noch andere Dinge zu machen. Aber in einem Monat geht hier die Story weiter. Und dann solltest du auch sehr schnell drauf reagieren, sonst passieren schlimme Dinge.
Okay, Zwischensatz dazu, weil du sagst, da sagt meine Spielfigur, meinem Verständnis nach, das heißt, die sagt was in Text, ne? Es gibt keine Sprachausgabe.
Es gibt gelegentliche Sprachausgabe, also in den wichtigen Storysequenzen gibt es englische Sprachausgabe, ansonsten läuft alles tatsächlich in reiner Textform ab, die übrigens auch für Deutsch, für ein Kickstarter-Spiel, man erinnert sich da an diverse andere Spiele, so aus dem Indie-Kickstarter-Bereich, die dann teilweise grauenhafte deutsche Texte hatten, die hier sind gerade für ein solches Spiel sehr kompetent. Das an der Stelle auch nochmal erwähnt, aber Sprachausgabe gibt's, wenn es sie gibt, nur auf Englisch und dort ist sie durchwachsen. Es gibt einige sehr, sehr gute und sehr, sehr kompetente Sprecher und es gibt einige Sprecher und Sprecherinnen, bei denen ich eher denke, na, die waren wahrscheinlich recht günstig.
Alles klar. Also dann kommen wir nochmal zu den Kämpfen zurück. Ich habe gehört und es ist anscheinend unklar, inwieweit das gewollt ist und inwieweit das von Bugs verschuldet ist, aber dass man auch sehr häufig in Kämpfe reinlaufen kann, die entweder sehr schwer oder schlicht gar nicht zu gewinnen sind.
Ja, insbesondere ist mir auch passiert, insbesondere vor dem Patch ist mir es relativ häufig passiert, dass ich eine Zufallsbegegnung habe, von der ich annehme, dass sie aufgrund von entweder schlechter Implementierung oder schlicht aufgrund eines Bugs aufgetreten ist an einer Stelle, wo ich die noch nicht haben sollte, also wo ich tatsächlich einen Gegner gelaufen bin, von dem ich nicht den Hauch einer Ahnung habe, wie die meine Stufe 2 Party auch nur ansatzweise verwunden soll, geschweige denn lebend aus dieser ganzen Chose wieder rauskommen soll. Generell ist es ein Spiel, ich hatte jetzt relativ wenige Bugs tatsächlich, angesichts der himmelvielen Hotfix und der riesigen Liste bei Patch 1,1, wenn ich dann reingeguckt habe und mir gedacht habe, meine Güte, was mir alles hätte passieren können in den letzten 20 Stunden. Ich hatte erstaunlich wenige Bugs, aber es ist definitiv ein Spiel, bei dem man ständig quicksafen sollte. Ständig. Also ich habe wirklich vor jeder Bewegung auf der Weltkarte quicksafe, weil es kann dir halt schlicht und ergreifend eine Zufallsbegegnung passieren, wo du halt sagst, okay, das ist jetzt ein fairer Kampf gegen ein paar Banditen. Wenn ich mich hier strategisch vernünftig anstelle, komme ich auch gut aus der Chose raus. Oder es kommen halt irgendwelche Skeletal Champions, die wischen halt mit meiner Gruppe den Boden auf und danach nehmen sie die Leiche und wischen sie nochmal.
Funktioniert's denn, wenn's funktioniert? Also ist das denn dann ein gutes Kampfsystem? Hat es irgendwie interessante Zaubersprüche? Lassen sich irgendwelche Effekte kombinieren? Ist es unterhaltsam, da die Fähigkeiten der Party einzusetzen?
Es ist sehr nah an einem Baldur's Gate 2. Eben schlicht und ergreifend, weil sich das auch an einem ähnlichen Regelwerk, einfach dem damaligen 3.5er von Dungeons and Dragons, orientiert. Viele der Zaubersprüche sind relativ identisch, beziehungsweise absolut deckungsgleich und heißen nur ein bisschen anders. Also wer Baldur's Gate 2 insbesondere gespielt hat, der wird sich in den Kämpfen dort relativ schnell zurechtfinden, weil sie auch ähnlich funktionieren. Und das ist was Positives, denn das Kampfsystem ist von den ganzen modernen Oldschool-Rollenspielen, die jetzt in den letzten Jahren rausgekommen sind, meiner Ansicht nach das stärkste und das solideste, schlicht und ergreifend, weil es jetzt vielleicht nicht die gewaltige taktische Tiefe des rundenbasierten Systems aus sowas wie Divinity 2 hat, aber dafür sehr, sehr schöne Synergieeffekte in vielerlei Hinsicht, die sich einfach und organisch und on the fly kombinieren lassen. Das heißt, das ist so ein Spiel, bei dem ich den Eindruck hatte und insbesondere im Kampfsystem, dass es nicht so viele Balancing-Unterschiede zum Beispiel zwischen den einzelnen Klassen gibt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck, boah, die Klasse dort drüben, die ist ja völlig für den Hintern, die kann ich gar nicht brauchen. So ging es mir zumindest zum Beispiel nach Release mit Pillars of Eternity so, wo es absolut übermenschliche und überpowerte Klassen gab und auch offensichtlich underpowerte. Hier, die sind relativ ordentlich gebalanced. Natürlich gibt es Unterschiede, aber die treten nicht extrem zutage. Ich habe den Eindruck, Schadenszaubersprüche, Buff-Zaubersprüche, Heil-Zaubersprüche, irgendwelche Crowd-Control-Zaubersprüche, also wir irgendwo, wo Netze hinmachen, wo die Gegner hängen bleiben und so weiter und so fort. Das hat alles eine gewisse Wertigkeit. Es gibt immer wieder Situationen, wo ich sage, oh, ich probiere das mal aus und es funktioniert dann tatsächlich. Es ist ein Kampfsystem, in dem es mir relativ selten so gegangen ist, wie auch da teilweise bei anderen modernen Vertretern, wo ich mich gewundert habe, warum trifft der jetzt nicht oder was passiert dem jetzt, sondern es ist wirklich insgesamt das solideste dieser Kampfsysteme und es funktioniert auch, es geht auch sehr, sehr schnell, wenn man das möchte, man kann natürlich jederzeit pausieren und Befehle geben, es gibt eine relativ rudimentäre KI, also alles, was mit Spezialfähigkeiten, Zaubersprüchen und so weiter zu tun hat, muss man selber ausführen, aber zumindest angreifen tun sie dann automatisch, also das Ganze geht relativ flott von der Hand, hat eine ordentliche taktische Tiefe und hat selten einen Moment, wo ich nicht verstehe, warum gerade passiert, was passiert, das ist mit der stärkste Teil des Spiels, wenn nicht der stärkste Teil.
Jetzt hast du vorhin schon was gesagt, wo ich so ein wenig hellhörig wurde, nämlich, dass man diese Begleiter auch sozusagen selber bauen kann. Meine sofortige Befürchtung ist, heißt das, dass die Begleiter, anders als in anderen Spielen, was ja auch populär ist, nicht so stark irgendwo als auch narratives Element in Erscheinung treten? Haben die Vorgefertigten eigene Geschichten? Unterhalten die sich untereinander? Sind die tatsächlich irgendwie spürbare Lebewesen? Oder sind das halt auch nur vorgefertigte Baukastenobjekte?
Die sind, das muss man aber der Stelle vielleicht dann auch sagen, weil du jetzt gesagt hast, oh, man kann ja selber welche machen. Das konnte man auch bei Baldur's Gate 2, wenn man gewollt hat. Da hättest du auch das ganze Spiel mit einer selbst am Anfang erstellten Party spielen können. Also da orientiert man sich eigentlich nur bei Pathfinder sozusagen am großen Vorbild. Nein, die Figuren, genau wie bei Baldur's Gate übrigens, also die NPCs, die es gibt, die haben eine eigene Hintergrundgeschichte. Es kann bei dem einen oder anderen NPC kann es wirklich 25 Stunden dauern, bis du ihn überhaupt rekrutieren kannst, bis er überhaupt auftaucht. Es gibt eine ganze Bandbreite. Es gibt, wie gesagt, die haben durchaus eine Hintergrundgeschichte. Auch ganz klassischerweise in diesem Genre, die schließen sich dann deiner Party an und dann kannst du sie halt ein bisschen ausfragen nach dem ganzen Hintergrund und wo sie herkommen. Und jeder von ihnen hat natürlich eine eigene Gefährtenquest oder sogar mehrere Gefährtenquests, die du im Laufe des Spiels machen kannst. Bei jedem musst du sozusagen mit einem ihrer Probleme helfen. Also auch da ganz klassisch, wie man das in diesem Genre seit Baldur's Gate gewohnt ist, wobei die Figuren nicht auf der erzählerisch oder auf dem erzählerischen Niveau sind. Es gibt einige Figuren, wie zum Beispiel so ein kleiner Goblin-Dieb. Viel mehr will ich gar nicht verraten. Das ist einer, ich glaube, das ist der letzte Gefährte, den man einsammeln kann. Der ist von Chris Avellone geschrieben. Den fand ich ganz großartig. Die Mehrzahl davon ist auf der Ebene okay. Also hat nicht aktiv dafür gesorgt, dass ich ihn jetzt hasse oder sie hasse oder dass ich sie richtig schlecht finde. Aber auch selten auf einer Tiefe, wie es jetzt zum Beispiel bei Pillars of Eternity 2 der Fall ist. Also generell, nicht nur bei den Gefährten, aber da merkt man es schon, generell zum Beispiel Pillars of Eternity 2 hat das wesentlich, wesentlich kompetentere Writing. Also damit will ich nicht sagen, dass Pathfinder Kingmaker schlecht geschrieben ist, das wäre auch zu viel gesagt. Es ist okay, es ist solide, aber es ist ganz, ganz selten, blitzt mal sowas wie Genialität oder Großartigkeit auf. Das passiert sehr, sehr selten. Es ist alles ja, auf so einem Niveau, wo man sagt, okay, ich verstehe, was es sagen soll, ja, ich verstehe, wie die Figur hier charakterisiert werden soll, okay, hier geht der Plot weiter, das ist alles interessant und, aber es gibt halt selten so einen Moment, wo du halt davor sitzt und sagst, boah, das ist richtig gut geschrieben, das kommt echt selten vor.
Wie ist es denn mit Missionsdesign? Also erstmal noch die Frage, ich nehme an, es gibt auch sowas wie Nebenquests. Und da würde mich
haufenweise
interessieren, sind die cool, erzählen die eigene kleine Geschichten, gibt's auch eine Abweichung von einem Schema von, du kommst irgendwo hin und dann sollst du irgendwo was machen und dafür musst du irgendwas totschlagen?
Ja, es gibt durchaus die Möglichkeiten, also das Spiel, habe ich vorher schon mal erwähnt, würfelt sehr, sehr, sehr gerne, das tut es dann auch teilweise oder sehr gerne in Dialogen, wenn dann Fertigkeiten abgefragt werden, wie man es vielleicht ganz prominenterweise aus Planescape Torment zum Beispiel hat, das sehr, sehr intensiv gemacht, dass es gerade in den Dialogen sehr, sehr viele Checks, wie es genannt wird, also dass es überprüft hat, konntest dann auswählen, möchtest du den Skill überprüfen, möchtest du mit dem Skill was probieren. So ähnlich und einen ähnlichen Ansatz verfolgt hier Pathfinder tatsächlich auch. Es gibt sehr viele Dialogchecks. Es gibt auch durchaus sehr viele Situationen in dem Spiel, die wie in so einem Abenteuerspielbuch erzählt werden. Dann wechselt das Ganze auch auf so eine gezeichnete Pergamentbuch-Grafik, wo du dann verschiedene Möglichkeiten auswählen darfst. Da wird dann so eine Szene erzählt, halt nicht mit sonderlich vielen Bildern oder mit so einem gezeichneten Bild, aber halt mit Worten. Wird dann so eine kleine Szene erzählt, dann kann man sich aussuchen, möchtest du da lang gehen, möchtest du dies probieren. Auch dort kommen sehr häufig irgendwelche Skill-Checks zum Einsatz. Da bemüht sich das Spiel dann schon sowas wie ja, unterschiedliche Vorgehensweisen zumindest auf so einer illusorischen Art und Weise abzubilden, denn häufig sind die Auswirkungen relativ ähnlich, egal ob man jetzt so vorgeht oder so vorgeht. Aber es erweckt zumindest den Anreiz oder den Anschein, dass meine Entscheidungen eine gewisse Wertigkeit besitzen und dass tatsächlich das Spiel auch drauf eingeht, wie habe ich denn meine Hauptfigur geskillt und insbesondere was für Partymitglieder habe ich noch dabei? Habe ich jetzt überhaupt genug Fähigkeiten in dem Naturskill, um jetzt hier das auszuwählen? Vielfach. Dadurch, dass es aber halt auch würfelt und bei jeder dieser Aktionen unterstützt es dann halt auch wieder das klassische Safe-Scumming. Das heißt, vor jedem Punkt auf der Weltkarte erstmal quicksafen, wenn dort irgendwie sowas auftaucht, man kann nachher nochmal neu laden. Das wird halt schon, auch da ist es sehr altmodisch in der Hinsicht, weil bei Baldur's Gate und Co. habe ich das natürlich genauso gemacht. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil des ganzen Gewürfels. Interessante Geschichten in den Nebenmissionen, ja, durchaus. Die leiden allerdings häufig auch darunter, dass sie nicht fantastisch, sondern bestenfalls solide geschrieben sind und vielfach dadurch, dass insbesondere wenn dann die Verzweigung kommt und die unterschiedlichen Handlungsmöglichkeiten, wenn es denn tatsächlich mal de facto unterschiedliche Auswirkungen gibt, dass die häufig extrem willkürlich wirken. Also ich hatte zum Beispiel, ich will zwei Beispiele nennen, wo ich so ein bisschen davor saß, mir gedacht, das ist halt einfach nicht sonderlich gut designt. Du hast im Rahmen der Hauptstory kommst du irgendwann an einen Punkt, wo sich Goblins und Termiten gegenseitig bekriegen, weil die gegeneinander aufgehetzt wurden. Frag jetzt nicht nach Termiten, die kommen halt einfach in dieser Pathfinder-Welt vor. Und die haben so einen Konflikt, früher haben die sich toll vertragen, der Goblin-Stamm und der Termitenstamm. Und jetzt, weil sie aufgehetzt wurden, haben sie halt ein Problem miteinander und wollen in den Krieg ziehen. Und das Spiel zwingt dich mehr oder weniger, wenn du diese Quest lösen möchtest, und du musst sie lösen, zwingt es dich für die Termiten oder für die Goblins zu entscheiden. Denn die Option sozusagen eine friedliche Option, die nicht dadurch resultiert, dass ich den einen Stamm umbringe, die war mir zumindest ausschließlich dann möglich, wenn mein Charakter eine neutrale Gesinnung hatte und ich habe halt einen rechtschaffenden Charakter gespielt. Und es gibt keinen erzählerischen Grund, warum ein rechtschaffender Charakter hier eben nicht sowas sagen könnte wie, hier wartet mal, bevor ihr euch jetzt gegenseitig die Köpfe einhaut, ja, lass mich erstmal überprüfen, was hier überhaupt los ist und so weiter. Also es wirkte komplett willkürlich, dass hier an dieser Stelle einfach nur mit dieser Gesinnung kann ich die Quest quasi auf die Weise lösen, wie ich sie gerne lösen wollen würde. Ja, ich verstehe, dass man unterschiedlichen Checks implementieren will, dass man halt auch mit Gesinnung und so weiter arbeiten möchte, damit es sich das für den Spieler so anfühlt. Als habe die eine Auswirkung, aber hier ist sie einfach erzählerisch schlecht integriert. Ein anderes Beispiel ist, gab es eine Quest, dort kommst du in das Labor eines Magiers bzw. eines Wissenschaftlers und kriegst mit, dass er zu Forschungszwecken einen Troll die ganze Zeit aufs Bestialischste quält, weil Trolle haben so eine regenerative Fähigkeit und er scheint halt die ganze Zeit dem Troll mal ein Bein zu amputieren und dann wartet er, wie lange es dauert, bis das wieder nachgewachsen ist und so weiter. Darauf stößt du dann. Du kannst sogar mit dem Troll reden, der sagt dir dann sowas wie, bitte töte mich, das tut mir alles zu weh. Dann kommt der Typ reingelaufen, also der, dessen Labor es ist, und dann hast du die Möglichkeit, ihm zu sagen, also das Spiel stellt dich vor die Wahl, wen von den beiden, also du kannst ihm sagen, er soll sofort den Troll freilassen, dann will er nie wieder was mit dir zu tun haben, und eins deiner Partymitglieder ist sauer auf dich, oder du kannst ihm sagen, er darf weiter an dem Troll experimentieren, dann kannst du ihn später als Berater für deine Baronie rekrutieren, ein anderes Partymitglied von dir ist sauer auf dich. Was du halt nie machen kannst, ist ihm halt zu sagen, weil seine Begründung ist, das ist doch einfach nur irgend so ein hirnloses Viech, was soll denn dem das schon ausmachen, wenn ich das quäle, ist ihm zu sagen, geh dahin, der redet mit dir, der sagt ihm, das tut weh. Das kannst du ihm aber nie sagen. Und das ist auch wieder so eine moralische Entscheidung, die einfach mies in die Geschichte implementiert ist, weil du davor sitzt und sagst, ey, es gäbe eine andere Möglichkeit. Das Spiel lässt sie mich nur nicht.
Sollte auch Magen. Vielleicht hätte ihm ja auch schon bislang auffallen können, dass das Ding redet.
Ja, also wie gesagt, also da merkst du halt, der Autor dieser Quest wollte halt nochmal mit diesem please kill me, it hurts oder was auch immer der Troll da wortwörtlich sagt. Der wollte halt nochmal so ein bisschen so die Mitleidsschiene mit dieser Kreatur fahren. Das funktioniert auch, weil ich hatte in der Situation Mitleid. Ja, aber dann muss mir das Spiel auch die Möglichkeit anbieten, dem Typen zu sagen, geh doch mal hin, red mal mit dem.
Ja, oder es muss den Typen anders inszenieren.
Also an solchen Stellen, das kommt mehrfach vor und das sind auch so Stellen, wo du merkst, okay, da steht sich das Spiel selber im Weg und da ist das Spiel wahrscheinlich auch schlicht und ergreifend nicht fertig gewesen. Man merkt es an so vielen anderen Stellen. Ich meine, über die ganzen Bugs haben wir schon geredet und das müssen über 1000 oder so gewesen sein, die in der Zwischenzeit gefixt haben oder irgendwas in die Richtung. Also einerseits kann man da natürlich sagen, hier Hut ab für die Arbeit, die ihr da reinsteckt in den letzten 2 Monaten, was da an Patches und Fixes erschienen ist. Andererseits zeigt das halt nur, dass das Spiel in einem hoffnungslos verfrühten Zustand erschienen ist. Und das merkt man halt teilweise solchen Situationen im Designprozess halt auch an, weil natürlich sich eine Unfertigkeit nicht nur auf irgendwelche technischen Limitierungen beschränkt, sondern dann meistens sich auch im Game Design und im Story Design wiederfindet.
Okay. Hast du denn noch irgendeinen wichtigen Punkt, den du unbedingt den Menschen mitteilen möchtest?
Nö, außer nochmal sehr, sehr dezidiert auf die Ladezeiten einzugehen, weil die tatsächlich etwas sind. Sonst hätte ich überlegt, spiele ich das jetzt noch 2-3 Wochen weiter und mache dann eine richtige Wertschätzung. Aber ganz ehrlich, derzeit nerven mich diese Ladezeiten so sehr, dass ich sage, ich warte auf weitere Patches und ich hoffe, weil das ist auch eine Sache, es gibt keinen Grund, warum das Spiel so lange Ladezeiten haben muss. Das ist offensichtlich nur nicht performant in der Hinsicht, weil es da anscheinend nicht fertig entwickelt wurde. Also das wird, würde ich mal davon ausgehen, in einem der kommenden Updates, das 1.1 hat es jetzt schon ein bisschen verbessert, aber nicht in dem Punkt, dass es für mich das Grundproblem löst. An der Stelle würde ich definitiv sagen, also jeder, der jetzt trotzdem, auch wenn es von mir keine Vollpreisempfehlung bekommen wird, aber trotzdem sagt, das klingt interessant, das klingt wie so ein altmodisches Rollenspiel, auf das ich mal wieder Lust hätte, dem würde ich an dieser Stelle noch sagen, wisset, dass ihr 100 Stunden mit viel zu langen Ladezeiten spielen werdet, selbst auf einer SSD, also Gebietswechsel oder so 10 Sekunden ist keine Seltenheit und das muss einfach nicht sein. Also gerade bei so einem langen Spiel, das außerdem damit lebt, dass du immer mal wieder zurück in deine Baronie gehen musst, dort irgendwas Neues bauen musst, dort irgendwie eine neue Art von Quest abschließen musst, denn dort gibt es so ähnlich auch da wie bei Dragon Age an den Kriegstischen, dann kannst du Berater im weiteren Spielverlauf bekommen und die kannst dann losschicken, um Probleme in deiner Baronie zu lösen. Also ein bisschen wie diese Kriegstischmissionen bei Dragon Age Inquisition. Das heißt, da musst du relativ häufig mit solchen Dingen interagieren und jedes Mal 10 Sekunden, 15 Sekunden warten, bis das fertig ist. fertig ist, selbst mit einer SSD, bei einem 100-Stunden-Spiel, das geht einem, also mir nach 25 Stunden, ich dachte am Anfang auch, das ist ja nicht so schlimm, wie das einige geschrieben haben bei den Steam-Reviews, aber nach 25 Stunden nervt es gewaltig. Also da würde ich nochmal explizit sagen, wissen Sie gut, auf was Sie sich da einlassen, meine Damen und Herren, weil nach 25 Stunden kann das, wenn man jetzt so denkt, ja, aber 10 Sekunden warten ist ja nicht schlimm, doch, nach einer Zeit schon.
Okay. Das heißt also so, unterm Strich jetzt fürs Erste würdest du sagen, du spielst es nicht weiter, richtig?
Fürs Erste mache ich jetzt das, was ich allen Hörerinnen und Hörern raten würde, die daran ein grundlegendes Interesse haben. Warten Sie, bis es fertig gepatcht ist, bis es fertig auch performant gemacht ist, bis es an einigen Stellen wahrscheinlich auch die Features noch bekommen hat, die vielleicht sogar noch fehlen, für die keine Zeit mehr war, und nehmen Sie es dann in einem Sale eine Runde mit. Im jetzigen Zustand würde ich sagen, dass man eine gewisse Geburtsschmerzen mitbringen muss, wenn man es macht. Ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, ich empfehle es gar nicht, aber es ist definitiv keine Vollpreisempfehlung zum derzeitigen im derzeitigen Fall, weil es auch 2 Monate nach Release, das Spiel ist schlicht noch nicht fertig. Das Spiel ist schlicht in mancherlei Hinsicht auch noch verbuggt und kaputt. Man muss sich auch da nur angucken, was es immer noch für Known Issues und so weiter gibt. Also das ist ein Jahr zu früh erschienen, dem muss man sich gewahr sein, und der Idealzustand, leider Gottes, ich meine, ich würde das Spiel, weil man an vielen Stellen einfach das Herzblut der Entwickler mitkriegt. Das ist ein Spiel, das würde ich unfassbar gerne zum Vollpreis empfehlen. Das ist eigentlich ein Spiel wie gemalt für Jochen. Es ist nur leider Gottes nicht fertig. Ich kann es seriöserweise nicht machen. Würde ich sagen, ich schreibe da eine 85 drunter, einfach weil es das Spiel und das Herzblut der Entwickler verdient haben. Alleine es wäre unseriös.
Nun denn, es kostet übrigens 40 Euro. Es erschien bislang nur für PC, Mac, Linux, also auf Steam und so weiter. Ich glaube, GOG.com gibt es auch schon. Es gibt auch echt für so ein Indie-Kickstarter-Ding erstaunlich viele Editionen. Ne? Ist wie so eine Ubisoft-Release. Ich habe gesehen, so Noble Edition, Royal Edition, Imperial Edition.
Ja gut, die gab es ja bei Pillars of Eternity zum Beispiel auch. Also das ist, da gab es auch etliche und etliche verschiedene Backer-Rewards. Das ist eigentlich gerade bei diesen Kickstarter-Rollenspielen relativ üblich. Also auch in Exile oder so hatte da 1000 verschiedene Editionen immer, so gefühltermaßen.
Ja, das schon. Aber natürlich in der teuersten Variante 85 Euro zu verlangen für ein Spiel, das in diesem Zustand erscheint, ist halt nochmal zusätzlich asozial.
Ja, also das ist halt wirklich so der Punkt, wo ich mir denke, liebe Leute, ja, bei aller Liebe für die Arbeit, die ihr reinsteckt, um's zu fixen und so weiter, das sei gesagt an der Stelle, dass sie es nicht einfach sozusagen ignorieren und sagen, hey, euer Problem, wir haben unser Geld verdient oder so. Aber, also, wie gesagt, ich habe das als ich angefangen habe zu spielen, waren 14 Hotfixes erschienen. Ich will mir gar nicht vorstellen, dass ich dieses Ding ohne Hotfixes gespielt hätte.
Ja, da kann man doch schöne Leidensgeschichten auf Steam nachlesen von Leuten, die sagen, nach 70 Stunden war ihr Spielstand im Arsch. Sie haben ihn eingeschickt, haben seit 2 Wochen nichts mehr gehört vom Entwickler, der eigentlich versprochen hatte, diesen Spielstand irgendwie zu reparieren. Und die haben keine positive Wertung abgegeben.
Nee, das habe ich auch gelesen. Wobei da ist natürlich die Frage, inwiefern saß da das Problem nicht am Ende doch vor dem Rechner oder so. Das weiß man ja nicht, weil nicht alles, was ein Spieler für einen Bug hält, ist dann ja auch immer ein Bug. Aber ja, grundlegend, also auch wie ich es vorher gesagt habe, es haben sich auch einige Spieler haben halt gesagt, dass diese Stabilität deiner Baronie, Stabilität ist ein Wert, der offenbar sehr, sehr wichtig ist. Denn wenn diese Stabilität sinkt, hast du mehr oder weniger einen Game Over an der Backe, beziehungsweise hattest du das in zumindest einem Zustand, der noch nicht weit genug gepatcht war. Und das war offensichtlich ein Problem, was viele oder mehr Spieler hatten, als sie es in einem solchen Modell haben sollten. Nämlich wenn mir nach Kapitel irgendwo, bei mir in Kapitel 5 oder so, nach irgendwie 80 Stunden die Baronie an den Sack geht, und ich halt mehr oder weniger sage, ich muss jetzt nochmal 10 Stunden oder so zurückhüpfen, weil da der letzte Spielstand ist, wo ich daran noch was drehen kann, dann würde ich auch sagen, hier Spiel, du kannst mich aber mal am Abend besuchen und du kriegst garantiert keine gute Bewertung.
Ja. Na denn, also dann in diesem Sinne würde ich sagen, dann spielst du jetzt noch einmal Pfadfinder und schaust, ob du den Weg nach draußen findest.
Aber selbstverständlich, Pfadfinder sind ja allzeit bereit, meine Damen und Herren. Waren wir jetzt auch wieder bei dieser Viertelstunde oder bei dieser Dreiviertelstunde? Ich hoffe, es hat Ihnen ein bisschen Freude gemacht und Ihnen einen kleinen Einblick in dieses Pathfinder Kingmaker gegeben, dass Sie, wenn Sie interessiert sind an dieser Sorte Spiel, unbedingt im Auge behalten sollten und dann zugreifen, wenn es tatsächlich zu Ende entwickelt und vor allen Dingen zu Ende gepatcht ist. Wir hören uns wieder bei einem unserer anderen Bäcker-Formate. Bis dahin, machen Sie es gut.